Als ich zu Mathilden ins Zimmer trat, hatte sie den letzten Knopf des grünen Reitkleides zugeknöpft und wollte eben einen Hut mit weißen Federn aufsetzen. Sie warf ihn rasch von sich, sobald sie mich erblickte. Mit ihren wallend goldenen Locken stürzte sie mir entgegen. »Doktor des Himmels und der Erde«, rief sie. Und nach alter Gewohnheit ergriff sie meine beiden Ohrlappen und küsste mich mit der drolligsten Herzlichkeit. »Wie geht's, Wahnsinnigster der Sterblichen? Wie glücklich bin ich, Sie wiederzusehen. Denn ich werde nirgends auf dieser weiten Welt einen verrückteren Menschen finden. Narren und Dummköpfe gibt es genug, und man erzeigt ihnen oft die Ehre, sie für verrückt zu halten. Aber die wahre Verrücktheit ist so selten wie die wahre Weisheit. Sie ist vielleicht gar nichts anderes als Weisheit, die sich geärgert hat, dass sie alles weiß, alle Schändlichkeiten dieser Welt, und die deshalb den weisen Entschluss gefasst hat, verrückt zu werden. Die Orientalen sind ein gescheites Volk. Sie verehren einen Verrückten wie einen Propheten. Wir aber halten jeden Propheten für verrückt. Aber, Milady, warum haben Sie mir nicht geschrieben? Gewiss, Doktor, ich schrieb Ihnen einen langen Brief und bemerkte auf der Adresse, abzugeben in Neubedlam. Da Sie aber gegen alle Vermutung nicht dort waren, so schickte man den Brief nach St. Luke. Und da Sie auch hier nicht waren, so ging er weiter nach einer ähnlichen Anstalt. Und so machte er die Runde durch alle Tollhäuser Englands, Schottlands und Irlands, bis man ihn mir zurückschickte mit der Bemerkung, dass der Gentleman, dem die Adresse bezeichne, noch nicht eingefangen sei. Und in der Tat, wie haben Sie es angefangen, dass Sie immer noch auf freien Füßen sind? Hab's pfiffig angefangen, Milady. Überall, wohin ich kam, wusste ich mich um die Tollhäuser herumzuschleichen. Und ich denke, es wird mir auch in Italien gelingen.
Oh Freund, hier sind Sie ganz sicher. Denn erstens ist gar kein Tollhaus in der Nähe und zweitens haben wir hier die Oberhand.
Wir? Milady, Sie zählen sich also zu den Unseren? Erlauben Sie, dass ich Ihnen den Bruderkuss auf die Stirne drücke.
Ach, ich meine, wir Badegäste, worunter ich wahrlich noch die Vernünftigste bin. Und nun machen Sie sich leicht einen Begriff von der Verrücktesten, nämlich von Julie Maxfield, die beständig behauptet, grüne Augen bedeuten den Frühling der Seele. Dann haben wir noch zwei junge Schönheiten.
Gewiss englische Schönheiten, Milady.
Doktor, was bedeutet dieser spöttische Ton? Die gelbfettigen Macaroni-Gesichter in Italien müssen Ihnen so gut schmecken, dass Sie keinen Sinn mehr haben für britische.
Plum-Puddings mit Rosinenaugen, Roastbeef-Busen, festoniert mit weißen Meerrettichstreifen, stolze Pasteten.
Es gab eine Zeit, Doktor, wo Sie jedes Mal in Verzückung gerieten, wenn Sie eine schöne Engländerin sahen.
Ja, das war damals. Ich bin noch immer nicht abgeneigt, Ihren Landsmänninnen zu huldigen. Sie sind schön wie Sonnen, aber Sonnen von Eis. Sie sind weiß wie Marmor, aber auch marmorkalt. Auf Ihren kalten Herzen erfrieren die Armen.
Oho, ich kenne einen, der dort nicht erfroren ist und frisch und gesund übers Meer gesprungen. Und das war ein großer Deutscher. Impertinenter.
Er hat sich wenigstens an den britisch frostigen Herzen so stark erkältet, dass er noch jetzt davon den Schnupfen hat. Milady schien pikiert über diese Antwort. Sie ergriff die Reitgerte, die zwischen den Blättern eines Romans als Lesezeichen lag, schwang sie um die Ohren ihres weißen Jagdhundes, der leise knurrte, hob hastig ihren Hut von der Erde, setzte ihn keck aufs Lockenhaupt, sah ein paar Mal wohlgefällig in den Spiegel und sprach stolz: »Ich bin noch schön.« Aber plötzlich, wie von einem dunklen Schmerzgefühl durchschauert, blieb sie sinnend stehen, streifte langsam ihren weißen Handschuh von der Hand, reichte sie mir und meine Gedanken pfeilschnell ertappend sprach sie: »Nicht wahr? Diese Hand ist nicht mehr so schön wie in Ramsgate. Mathilde hat unterdessen viel gelitten.« Lieber Leser, man kann es den Glocken selten ansehen, wo sie einen Riss haben. Und nur an ihrem Tone merkt man ihn. Hättest du nun den Klang der Stimme gehört, womit obige Worte gesprochen wurden, so wüsstest du gleich, Miladys Herz ist eine Glocke vom besten Metall, aber ein verborgener Riss dämpft wunderbar ihre heitersten Töne und umschleiert sie gleichsam mit heimlicher Trauer. Doch ich liebe solche Glocken. Sie finden immer ein gutes Echo in meiner eigenen Brust. Und ich küsste Miladys Hand fast inniger als ehemals,
obgleich sie minder vollblühend war und einige Adern etwas allzu blau hervortreten und mir ebenfalls zu sagen schienen, Mathilde hat unterdessen viel gelitten. Ihr Auge sah mich an wie ein wehmütig einsamer Stern am herbstlichen Himmel, und weich und innig sprach sie, »Sie scheinen mich wenig mehr zu lieben, Doktor, denn nur mitleidig fiel eben Ihre Träne auf meine Hand, fast wie ein Almosen.« »Wer heißt Sie, die stumme Sprache meiner Tränen so dürftig ausdeuten? Ich wette, der weiße Jagdhund, der sich jetzt an Sie schmiegt, versteht mich besser. Er schaut mich an und dann wieder Sie und scheint sich zu wundern, dass die Menschen, die stolzen Herren der Schöpfung, innerlich so tief elend sind.« Ach, Milady, nur der verwandte Schmerz entlockt uns die Träne, und jeder weint eigentlich für sich selbst. Genug, genug, Doktor. Es ist wenigstens gut, dass wir Zeitgenossen sind und in demselben Erdwinkel uns gefunden mit unseren närrischen Tränen. Ach, des Unglücks, wenn Sie vielleicht 200 Jahre früher gelebt hätten, wie es mir mit meinem Freunde Miguel de Cervantes Saavedra begegnet, oder gar, wenn Sie 100 Jahre später auf die Welt gekommen wären als ich. Wie ein anderer intimer Freund von mir, dessen Namen ich nicht einmal weiß, eben weil er ihn erst bei seiner Geburt anno 1900 erhalten wird. Aber erzählen Sie doch, wie haben Sie gelebt, seit wir uns nicht gesehen?
Ich trieb mein gewöhnliches Geschäft, Milady. Ich rollte wieder den großen Stein. Wenn ich ihn bis zur Hälfte des Berges gebracht hatte, rollte er plötzlich hinunter, und ich musste wieder suchen, ihn hinaufzurollen. Und dieses Bergauf- und Bergabrollen wird sich so lange wiederholen, bis ich selbst unter dem großen Steine liegen bleibe. Und Meister Steinmetz mit großen Buchstaben darauf schreibt, »Hier ruht in Gott.«
»Beileibe, Doktor, ich lasse Ihnen noch keine Ruhe. Seien Sie nur nicht melancholisch. Lachen Sie, oder ich?« »Nein, kitzeln Sie nicht. Ich will lieber von selbst lachen.« »So recht. Sie gefallen mir noch ebenso gut wie in Ramsgate, wo wir uns zuerst nahe kamen.
Und endlich noch näher als nahe. Ja, ich will lustig sein. Es ist gut, dass wir uns wiedergefunden. Und der große Deutsche wird sich wieder ein Vergnügen daraus machen, sein Leben bei Ihnen zu wagen.« Miladys Augen lachten wie Sonnenschein nach leisem Regenschauer. Und ihre gute Laune brach wieder leuchtend hervor, als John hereintrat und mit dem steifsten Lakaienpathos seine Exzellenz, den Marchese Cristoforo di Gumpelino, anmeldete. »Er sei willkommen, und Sie, Doktor, werden einen Pair unseres Narrenreichs kennenlernen. Stoßen Sie sich nicht an sein Äußeres, besonders nicht an seine Nase. Der Mann besitzt vortreffliche Eigenschaften. Zum Beispiel viel Geld, gesunden Verstand und die Sucht, alle Narrheiten der Zeit in sich aufzunehmen. Dazu ist er in meine grünäugige Freundin Julie Maxfield verliebt und nennt sie seine Julia und sich ihren Romeo und deklamiert und seufzt. Und Lord Maxfield, der Schwager, dem die treue Julia von ihrem Manne anvertraut worden, ist ein Argus. Schon wollte ich bemerken, dass Argus eine Kuh bewachte, als die Türe sich weit öffnete und zu meinem höchsten Erstaunen mein alter Freund, der Bankier Christian Gumpel, mit seinem wohlhabenden Lächeln und gottgefälligem Bauche hereinwatschelte. Nachdem seine glänzenden, breiten Lippen sich an Miladys Hand genugsam gescheuert und übliche Gesundheitsfragen hervorgebrockt hatten, erkannte er auch mich, und in die Arme sanken sich die Freunde. Mathildens Warnung, dass ich mich an der Nase des Mannes nicht stoßen solle, war hinlänglich gegründet. Und wenig fehlte, so hätte er mir wirklich ein Auge damit ausgestochen. Ich will nichts Schlimmes von dieser Nase sagen. Im Gegenteil, sie war von der edelsten Form, und sie eben berechtigte meinen Freund, sich wenigstens einen Marchesetitel beizulegen. Man konnte es ihm nämlich an der Nase ansehen, dass er von gutem Adel war, dass er von einer uralten Weltfamilie abstammte, womit sich sogar einst der liebe Gott, ohne Furcht vor Messallianz, verschwägert hat. Seitdem ist diese Familie freilich etwas heruntergekommen, so dass sie seit Karl dem Großen, meistens durch den Handel mit alten Hosen und Hamburger Lotteriezetteln, ihre Subsistenz erwerben musste, ohne jedoch im Mindesten von ihrem Ahnenstolze abzulassen oder jemals die Hoffnung aufzugeben, einst wieder ihre alten Güter oder wenigstens hinreichende Emigrantenentschädigung zu erhalten, wenn ihr alter legitimer Souverän sein Restaurationsversprechen erfüllt,
Ein Versprechen, womit er sie schon seit 2 Jahrtausende an der Nase herumgeführt. Sind vielleicht ihre Nasen eben durch dieses lange an der Nase herumgeführt werden so lang geworden? Oder sind diese langen Nasen eine Art Uniform, woran der Gottkönig Jehova seine alten Leibgardisten erkennt, selbst wenn sie desertiert sind? Der Marchese Gumpelino war ein solcher Deserteur, aber er trug noch immer seine Uniform, und sie war sehr brillant, besät mit Kreuzchen und Sternchen von Rubinen, einem roten Adlerorden in Miniatur und anderen Dekorationen. »Sehen Sie«, sagte Milady, »das ist meine Lieblingsnase, und ich kenne keine schönere Blume auf dieser Erde.« »Diese Blume«, schmunzlächelte Gumpelino, »kann ich Ihnen nicht an den schönen Busen legen, ohne dass ich mein blühendes Antlitz hinzulege. Und diese Beilage würde Sie vielleicht in der heutigen Hitze etwas genieren. Aber ich bringe Ihnen eine nicht minder köstliche Blume, die hier selten ist.« Bei diesen Worten öffnete der Marchese die fließpapierne Tüte, die er mitgebracht, und mit langsamer Sorgfalt zog er daraus hervor eine wunderschöne Tulpe. Kaum erblickte Milady diese Blume, so schrie sie aus vollem Halse: »Morden! Morden! Wollen Sie mich morden? Fort! Fort mit dem schrecklichen Anblick!« Dabei gebärdete sie sich, als wolle man sie umbringen, hielt sich die Hände vor die Augen, rannte unsinnig im Zimmer umher, verwünschte Gumpelinos Nase und Tulpe, klingelte, stampfte in den Boden, schlug den Hund mit der Reitgerte, dass er laut aufbellte. Und als John hereintrat, rief sie wie Keen als König Richard: »Ein Pferd! Ein Pferd! Ein Königtum für ein Pferd!« und stürmte wie ein Wirbelwind von dannen. »Eine kuriose Frau«, sprach Gumpelino vor Erstaunen bewegungslos und noch immer die Tulpe in der Hand haltend, so dass er einem jener Götzenbilder glich, die mit Lotusblumen in den Händen auf altindischen Denkmälern zu schauen sind. Ich aber kannte die Dame und ihre Idiosynkrasie weit besser. Mich ergötzte dieses Schauspiel über alle Maßen. Ich öffnete das Fenster und rief: »Milady, was soll ich von Ihnen denken? Ist das Vernunft? Sitte? Besonders ist das Liebe?« Da lachte herauf die wilde Antwort: »Wenn ich zu Pferde bin, so will ich schwören, ich liebe dich unendlich.« »Eine kuriose Frau«, wiederholte Gumpelino, als wir uns auf den Weg machten, seine beiden Freundinnen, Signora Letizia und Signora Francesca, deren Bekanntschaft er mir verschaffen wollte, zu besuchen. Da die Wohnung dieser Damen auf einer etwas entfernten Anhöhe lag, so erkannte ich umso dankbarer die Güte meines wohlbeleibten Freundes, der das Bergsteigen etwas beschwerlich fand und auf jedem Hügel atemschöpfend stehen blieb und »O Jesu!« seufzte. Die Wohnungen in den Bädern von Lucca nämlich sind entweder unten in einem Dorfe, das von hohen Bergen umschlossen ist, oder sie liegen auf einem dieser Berge selbst, unfern der Hauptquelle, wo eine pittoreske Häusergruppe in das reizende Tal hinabschaut. Einige liegen aber auch einzeln zerstreut an den Bergesabhängen, und man muss mühsam hinaufklimmen durch Weinreben, Myrtengesträuch, Geißblatt, Lorbeerbüsche, Oleander, Geranicum und andere vornehme Blumen und Pflanzen, ein wildes Paradies. Ich habe nie ein reizenderes Tal gesehen, besonders wenn man von der Terrasse des oberen Bades, wo die ernstgrünen Zypressen stehen, ins Dorf hinabschaut. Man sieht dort die Brücke, die über ein Flüsschen führt, welches Lima heißt, und das Dorf in 2 Teile durchschneidend, an beiden Enden in mäßigen Wasserfällen über Felsenstücke dahinstürzt und ein Geräusch hervorbringt, als wolle es die angenehmsten Dinge sagen und könne vor dem allseitig plaudernden Echo nicht zu Worten kommen. Der Hauptzauber dieses Tals liegt aber gewiss in dem Umstand, dass es nicht zu groß ist und nicht zu klein, dass die Seele des Beschauers nicht gewaltsam erweitert wird, vielmehr sich ebenmäßig mit dem herrlichen Anblick füllt, dass die Häupter der Berge selbst, wie die Apenninen überall, nicht abenteuerlich gotisch erhaben missgestaltet sind, gleich den Bergkarikaturen, die wir ebenso wohl wie die Menschenkarikaturen in germanischen Ländern finden, sondern dass ihre edel gerundeten, heiter grünen Formen fast eine Kunstzivilisation aussprechen und gar melodisch mit dem blassblauen Himmel zusammenklingen. »O Jesu«, ächzte Gumpelino, als wir mühsamen Steigens und von der Morgensonne schon etwas stark gewärmt
ob erwähnte Zypressenhöhe erreichten und ins Dorf hinabschauend unsere englische Freundin hoch zu Ross wie ein romantisches Märchenbild über die Brücke jagen und ebenso traumschnell wieder verschwinden sahen.
»O Jesu, welch eine kuriose Frau«, wiederholte einigemal der Marchese. »In meinem gemeinen Leben ist mir noch keine solche Frau vorgekommen. Nur in Komödien findet man dergleichen. Und ich glaube, zum Beispiel die Holzbecher würde die Rolle gut spielen. Sie hat etwas von einer Nixe. Was denken Sie?«
»Ich denke, Sie haben recht, Gumpelino. Als ich mit ihr von London nach Rotterdam fuhr, sagte der Schiffskapitän, sie gliche einer mit Pfeffer bestreuten Rose.« Zum Dank für diese pikante Vergleichung schüttete sie eine ganze Pfefferbüchse auf seinem Kopf aus, als sie ihn einmal in der Kajüte eingeschlummert fand. Und man konnte sich dem Mann nicht mehr nähern, ohne zu niesen.
»Eine kuriose Frau«, sprach wieder Gumpelino, »so zart wie weiße Seide und ebenso stark und sitzt zu Pferde ebenso gut wie ich. Wenn sie nur nicht ihre Gesundheit zugrunde reitet, sahen Sie nicht eben den langen, magern Engländer, der auf seinem magern Gaul hinter ihr herjagte, wie die galoppierende Schwindsucht? Das Volk reitet zu leidenschaftlich, gibt alles Geld in der Welt für Pferde aus. Lady Maxfields Schimmel kostet 300 goldene lebendige Louisdore. Ach, und die Louisdore stehen so hoch und steigen noch täglich.«
»Ja, die Louisdore werden noch so hoch steigen, dass ein armer Gelehrter wie unser einer sie gar nicht mehr wird erreichen können.«
»Sie haben keinen Begriff davon, Herr Doktor, wie viel Geld ich ausgeben muss. Und dabei behelfe ich mich mit einem einzigen Bedienten. Und nur wenn ich in Rom bin, halte ich mir einen Kapellan für meine Hauskapelle. Sehen Sie, da kommt mein Hyazinth.«
Die kleine Gestalt, die in diesem Augenblick bei der Windung eines Hügels zum Vorschein kam, hätte vielmehr den Namen einer Feuerlilie verdient. Es war ein schlotternd weiter Scharlachrock, überladen mit Goldtressen, die im Sonnenglanze strahlten, und aus dieser roten Pracht schwitzte ein Köpfchen hervor, das mir sehr wohlbekannt zunickte. Und wirklich, als ich das blässlich besorgliche Gesichtchen und die geschäftig zwinkenden Äuglein näher betrachtete, erkannte ich jemanden, den ich eher auf dem Berg Sinai als auf den Apenninen erwartet hätte. Und das war kein anderer als Herr Hirsch, Schutzbürger in Hamburg. Ein Mann, der nicht bloß immer ein sehr ehrlicher Lotteriekollekteur gewesen, sondern sich auch auf Hühneraugen und Juwelen versteht. Dergestalt, dass er Erstere von Letzteren nicht bloß zu unterscheiden weiß, sondern auch die Hühneraugen ganz geschickt auszuschneiden und die Juwelen ganz genau zu taxieren weiß. »Ich bin guter Hoffnung«, sprach er, als er mir näher kam, »dass Sie mich noch kennen, obgleich ich nicht mehr Hirsch heiße. Ich heiße jetzt Hyazinth und bin der Kammerdiener des Herrn Gumpel.«
»Hyazinth«, rief diese in staunender Aufwallung über die Indiskretion des Dieners.
»Seien Sie nur ruhig, Herr Gumpel, oder Herr Gumpelino, oder Herr Marchese, oder Eure Exzellenza. Wir brauchen uns gar nicht vor diesem Herrn zu genieren. Der kennt mich, hat manches los bei mir gespielt. Und ich möchte sogar darauf schwören, er ist mir von der letzten Renovierung noch 7 Mark 9 Schilling schuldig. Ich freue mich wirklich, Herr Doktor, Sie hier wiederzusehen. Haben Sie hier ebenfalls Vergnügungsgeschäfte? Was sollte man sonst hier tun, in dieser Hitze? Und wo man noch dazu bergauf und bergab steigen muss. Ich bin hier des Abends so müde, als wäre ich 20-mal vom Altonaer Tore nach dem Steintor gelaufen, ohne was dabei verdient zu haben.«
»O Jesu«, rief der Marchese, »schweig, schweig, ich schaffe mir einen anderen Bedienten an.«
»Warum schweigen?«, versetzte Hirsch Hyazinthos. »Ist es mir doch lieb, wenn ich mal wieder gutes Deutsch sprechen kann mit einem Gesichte, das ich schon einmal in Hamburg gesehen. Und denke ich an Hamburg...« Hier bei der Erinnerung an sein kleines Stiefvaterländchen wurden des Mannes Äuglein flimmernd feucht. Und seufzend sprach er,
»Was ist der Mensch? Man geht vergnügt vor dem Altonaer Tore, auf dem Hamburger Berg spazieren und besieht dort die Merkwürdigkeiten, die Löwen, die Gevögel, die Papageien, die Affen, die ausgezeichneten Menschen, und man lässt sich Karussell fahren oder elektrisieren. Man denkt, was würde ich erst für ein Vergnügen haben, an einem Orte, der noch 200 Meilen von Hamburg weiter entfernt ist, in dem Lande, wo die Zitronen und Orangen wachsen. In Italien. Was ist der Mensch? Ist er vor dem Alto Noatore, so möchte er gern in Italien sein. Und ist er in Italien, so möchte er wieder vor dem Alto Noatore sein. Ach, stände ich dort wieder und sehe wieder den Michaelisturm und oben daran die Uhr mit den großen goldenen Zahlen auf dem Zifferblatt. Die großen goldenen Zahlen, die ich so oft des Nachmittags betrachtete, wenn sie so freundlich in der Sonne glänzten. Ich hätte sie oft küssen mögen. Ach, ich bin jetzt in Italien, wo die Zitronen und Orangen wachsen. Wenn ich aber die Zitronen und Orangen wachsen sehe, so denke ich an den Steinweg zu Hamburg, wo sie ganzer Karren voll gemächlich aufgestapelt liegen und wo man sie ruhig genießen kann, ohne dass man nötig hat, so viele Gefahrberge zu besteigen und so viel Hitzwärme auszustehen. So wahr mir Gott helfe, Herr Marchese, wenn ich es nicht der Ehre wegen getan hätte und wegen der Bildung, so wäre ich Ihnen nicht hierher gefolgt. Aber das muss man Ihnen nachsagen. Man hat Ehre bei Ihnen und bildet sich. »Hyazinth«, sprach jetzt Gumpelino, der durch diese Schmeichelei etwas besänftigt worden. »Hyazinth, geh jetzt zu, ich weiß schon.« »Du weißt nichts«, sag ich dir, Hyazinth. »Ich sag Ihnen, Herr Gumpel, ich weiß, Euer Exzellenz schickt mich jetzt zu der Lady Maxfield. Mir braucht man gar nichts zu sagen. Ich weiß Ihre Gedanken, die Sie noch gar nicht gedacht und vielleicht Ihr Lebtag gar nicht denken werden.« Einen Bedienten wie mich bekommen Sie nicht so leicht. Und ich tue es der Ehre wegen und der Bildung wegen. Und wirklich, man hat Ehre bei Ihnen und bildet sich. Bei diesem Worte putzte er sich die Nase mit einem sehr weißen Taschentuche. Hyazinth, sprach der Marchese, du gehst jetzt zu der Lady Julie Maxfield, zu meiner Julia, und bringst ihr diese Tulpe. Nimm sie in Acht, denn sie kostet 5 Paoli. Und sagst ihr, ich weiß schon. »Du weißt nichts. Sag ihr, die Tulpe ist unter den Blumen. Ich weiß schon, Sie wollen ja etwas durch die Blume sagen. Ich habe für so manches Lotterielos in meiner Kollekte selbst eine Devise gemacht. Ich sage dir, Hyazinth, ich will keine Devise von dir. Bringe diese Blume an Lady Maxfield und sage ihr, die Tulpe ist unter den Blumen, was unter den Käsen der Stracchino. Doch mehr als Blumen und Käse verehrt dich Gumpelino.«